Herzlich willkommen bei Wem gehört die Stadt? Der Podcast von Chemnitz Nazifrei. Genau der Podcast, den Chemnitz verdient.
Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir melden uns zurück mit einer neuen Folge. Diesmal sprechen wir über die JVA Chemnitz und besonders über zwei Antifas, die dort bis Dezember 2025 bzw. Januar 2026 in Untersuchungshaft saßen und im Zusammenhang mit dem sogenannten Budapest-Komplex angeklagt sind. Im Januar letzten Jahres haben sich mehrere zuvor untergetauchte Antifas an verschiedenen Orten in Deutschland der Polizei gestellt. Zwei von ihnen saßen seitdem in der JVA Chemnitz. Schon kurz darauf, im Februar, fand die erste Solidaritätskundgebung vor dem Gefängnis statt. Und seitdem gibt es dort regelmäßige Kundgebungen und auch andere solidarische Aktionen, wie zum Beispiel gemeinsames Briefeschreiben in Chemnitz. In dieser Folge schauen wir uns an, warum die beiden und weitere Antifas inhaftiert und angeklagt sind. Wir sprechen darüber, wie die Ermittlungen verlaufen sind, welche politischen Hintergründe es gibt und warum viele Menschen Solidarität rund um den Knast zeigen. Wir haben mit Angehörigen von den beiden Inhaftierten gesprochen, die uns mehr zum Budapest-Komplex erklärt haben und wie die Situation für die Angehörigen war und ist. Und wir sprechen mit einer Person, die sich in der Solidaritätsgruppe in Chemnitz engagiert. Aber zuerst wollen wir die Hintergründe genauer beleuchten. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir melden uns zurück mit einer neuen Folge. Diesmal sprechen wir über die JVA Chemnitz und besonders über zwei Antifas, die dort aktuell in Untersuchungshaft sitzen und im Zusammenhang mit dem sogenannten Budapest-Komplex angeklagt sind. Im Januar diesen Jahres haben sich mehrere zuvor untergetauchte Antifas an verschiedenen Orten in Deutschland der Polizei gestellt. Zwei von ihnen sitzen seitdem in der JVA Chemnitz. Schon kurz darauf, im Februar, fand die erste Solidaritätskundgebung vor dem Gefängnis statt. Seitdem gibt es dort regelmäßig Kundgebungen und andere solidarische Aktionen, zum Beispiel gemeinsames Briefeschreiben in Chemnitz. In dieser Folge schauen wir uns an, warum die beiden und weitere Antifas inhaftiert und angeklagt sind. Wir sprechen darüber, wie die Ermittlungen verlaufen sind, welche politischen Hintergründe es gibt und warum viele Menschen Solidarität rund um den Knast zeigen. Wir haben für diese Folge eine Angehörige von Paula befragt, die uns mehr zum Budapest-Komplex erklären wird und aber auch darüber sprechen wird, wie die Situation für die Angehörigen ist und war. Und wir sprechen auch mit einer Person, die sich in der Solidaritätsgruppe in Chemnitz engagiert. Aber zuerst wollen wir euch ein paar Hintergrundinformationen geben. Der sogenannte Budapest-Komplex bezeichnet eine große Repressionswelle gegen antifaschistische AktivistInnen aus mehreren Ländern. Ausgangspunkt sind Ereignisse rund um den Tag der Ehre in Budapest. Das ist ein jährlich stattfindendes Neonazi-Event, das sich inzwischen zu einem der wichtigsten Vernetzungstreffen der extremen Rechten in Europa entwickelt hat. Dort marschieren jedes Jahr hunderte Neonazis aus verschiedenen Ländern, viele in Tarnuniformen, mit SS-Symbolik, historischen Helmen und Rechtsrock. Sie glorifizieren einen Ausbruchsversuch von Wehrmacht und Waffen-SS im Jahr 1945 und inszenieren ihn als Heldentod-Mythos. Antifaschistische Gegenproteste werden dagegen regelmäßig stark eingeschränkt und von massiven Polizeiaufgeboten begleitet. Vor 2 Jahren, also 2023, kam es im Umfeld dieses Neonazi-Events zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen mit rechten Teilnehmern. Laut den Ermittlungsbehörden sollen dabei Verletzungen wie Prellungen, Quetschungen oder Knochenbrüche entstanden sein. Seitdem laufen in Ungarn und Deutschland Verfahren gegen insgesamt 12 AntifaschistInnen. Die Vorwürfe reichen von gefährlicher Körperverletzung bis hin zur Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. In einzelnen Fällen wurde auch versuchter Mord angeklagt. In Ungarn drohen dafür teils extrem hohe Strafen von bis zu 24 Jahre Haft. Ein besonders bekanntes Beispiel ist der Fall der non-binären Person Maya T. Trotz einer Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts wurde Maya im Sommer 2024 in einer Nacht- und Nebelaktion nach Ungarn ausgeliefert, obwohl das höchste deutsche Gericht wegen der menschenrechtlich problematischen Haftbedingungen in Ungarn ausdrücklich vor einer Überstellung gewarnt hatte. Die Karlsruher RichterInnen haben später bestätigt, dass die Auslieferung unzulässig war und einen schwerwiegenden Grundrechtseingriff darstellt. Die Haftbedingungen in Ungarn, insbesondere die Isolationshaft, wurden dabei deutlich kritisiert. Der Druck auf die Betroffenen führte dazu, dass viele der Beschuldigten zunächst untertauchten. Sie erklärten dabei schon früh ihre Bereitschaft, sich zu stellen, allerdings nur unter der Bedingung, nicht nach Ungarn ausgeliefert zu werden. Erst im Januar diesen Jahres, also 2025, stellten sich 7 von ihnen an verschiedenen Orten in Deutschland. Für 6 von ihnen übernahm der Generalbundesanwalt das Verfahren und erhob später Anklage vor dem OLG Düsseldorf. Für eine Person, Said, besteht weiterhin die Gefahr, nach Ungarn überstellt zu werden, da gegen ihn kein deutscher Haftbefehl vorliegt.
Said ist mittlerweile in Frankreich und dort wird nun aktuell über seine Auslieferung entschieden. 2 der Personen, die sich Anfang 2025 den Behörden gestellt haben, sind Nele und Paula. Sie saßen ungefähr seitdem in der JVA Chemnitz.
Wir hatten die Möglichkeit, im Vorhinein zu diesem Podcast mit Angehörigen zu sprechen. Sie wollen aus verständlichen Gründen nicht selbst in diesem Podcast sprechen, aber wir möchten euch trotzdem gerne wiedergeben, was sie uns erzählt haben. Eine Person hat uns erzählt, dass sie von der Inhaftierung der Angeklagten durch die AnwältInnen erfahren haben. Dass sich die Angeklagten sich gestellt haben, hat dann auch erstmal Sorgen ausgelöst, denn die Gefahr bestand und besteht vielleicht auch weiterhin, dass die Personen nach Ungarn ausgeliefert werden könnten. Der sogenannte Budapest-Komplex war auch für die Angehörigen eine Zeit, die von Repressionen geprägt war. Es gab auch bei den Familienhausdurchsuchungen, was ein Gefühl zurückließ, dass sich die Maßnahmen nicht nur gegen Beschuldigte richteten, sondern auch gegen Unbeteiligte. Die Erfahrungen durch die Hausdurchsuchung prägen die Menschen bis heute. Und das, obwohl die Hausdurchsuchungen schon einige Jahre zurückliegen. Die genauen Schilderungen werden wir hier nicht wiedergeben, um die Menschen zu schützen. Falls ihr euch nicht vorstellen könnt, wie Hausdurchsuchungen ablaufen, es gibt viele Berichte dazu, aber hier ist eine kurze Zusammenfassung, wie eine Hausdurchsuchung abläuft. Die Wohnungen werden durch vermummte, bewaffnete PolizistInnen gestürmt. Menschen werden aus den Betten gerissen und fixiert, teils mit Kabelbindern gefesselt. Es werden rabiat alle Räume durchsucht. In vielen Fällen gehen dabei Dinge kaputt und vor allem wird das Gefühl der Sicherheit in den eigenen 4 Wänden zerstört. Viele Menschen beschreiben danach auch ein Gefühl der Machtlosigkeit, fremden Menschen so ausgeliefert zu sein. Und auch behandelt zu werden wie eine schwerstkriminelle Person. Im Budapest-Komplex hat dies nicht die Menschen getroffen, denen Taten vorgeworfen wurden, sondern es hat ihr nächstes Umfeld getroffen. Ob hier wirklich nach den Untergetauchten gesucht wurde oder es eher um Einschüchterung ging, können wir nicht sicher beurteilen. In den Ermittlungen zum Budapest-Komplex wurde die Kommunikation von Angehörigen überwacht. Das bedeutet, alle Anrufe können mitgehört werden und alle Nachrichten können mitgelesen werden. Und dadurch entwickelt man verständlicherweise eine gewisse Paranoia. Die Behörden wollten sehr wahrscheinlich hören, ob sich die untergetauchten AntifaschistInnen bei ihren Familien melden, hörten damit aber auch das Intimste aus dem Privatleben von Unschuldigen mit. Insgesamt wird einem mit diesen Maßnahmen die Sicherheit und Privatsphäre sowohl in der eigenen Wohnung, aber auch in der digitalen Kommunikation genommen. Und das in diesem Fall, obwohl die Menschen nicht die Beschuldigten waren. Uns wurde auch beschrieben, dass dadurch Personen das Vertrauen in die Polizei verloren haben. Das Gefühl, die Polizei rufen zu können, wenn etwas Unrechtes passiert, ist zerstört worden. Denn diese Erfahrung löst bei den Betroffenen auch das Gefühl aus, ungerecht behandelt zu werden, wenn sie so starken Maßnahmen ausgesetzt sind, obwohl sie weder verdächtigt noch beschuldigt sind. Und im Zusammenhang ungerechter Behandlung kommt die Sprache auch schnell auf Maya T. Und daher möchten wir euch nun etwas zu Maya erzählen. Hier noch ein paar Hintergrundinformationen zu Maya T. Maya T. ist eine non-binäre Aktivistin. Maya wird beschuldigt, im Zuge der Proteste zum Tag der Ehre in Budapest an Angriffen auf Rechtsextreme beteiligt gewesen zu sein. Ein Vorwurf, der heute als Teil des sogenannten Budapest-Komplex bezeichnet wird. Ende 2023 erfolgte die Verhaftung in Deutschland und die Inhaftierung in der JVA Dresden. Nachdem das Berliner Kammergericht im Juni 2024 einem Auslieferungsersuchen Ungarns stattgegeben hatte, wurde Maya trotz eines anhängigen Eilantrags beim Bundesverfassungsgericht nach Ungarn überstellt. Noch an demselben Abend, an dem dem Auslieferungsersuchen stattgegeben wurde, setzte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin den Beschluss in die Tat um. Ein Helikopter transportierte die in Untersuchungshaft befindliche Person über die deutsch-österreichische Grenze, sodass die Übergabe an die ungarischen Behörden bereits in der Nacht nach dem Gerichtsbeschluss erfolgte. Kurz darauf stellte das Bundesverfassungsgericht in einem Eilverfahren eine einstweilige Anordnung, die die Auslieferung untersagen sollte. Da diese jedoch erst am Morgen des 28. Juni erlassen wurde, war die Überstellung bereits vollzogen und die Anordnung kam zu spät. Die Generalstaatsanwaltschaft argumentierte anschließend, sie könne außerhalb des deutschen Staatsgebiets nichts mehr für Maya T. tun. JuristInnen sehen in diesem Vorgehen einen Verstoß gegen das Prinzip der Gewaltenteilung. Die Exekutive handelte, bevor das Verfassungsgericht seine Schutzmaßnahme wirksam werden ließ und schuf damit Fakten, die sich nicht mehr rückgängig machen ließen.
Die Haftbedingungen in Ungarn lassen kaum Raum für faire Verfahren. Queere Menschen werden dort systematisch diskriminiert und ein rechtsstaatlicher Schutz ist kaum gewährleistet. Maja befindet sich seit über einem Jahr in Isolationshaft. Das Licht fehlt, menschliche Nähe wird verwehrt, die Zelle ist unhygienisch, es gibt ständige Intim- und Sichtkontrollen und das Essen ist ungenießbar. Zusätzlich werden Besuchende durch eine Trennscheibe getrennt, sodass selbst rechtlicher Beistand kaum wirksam werden kann. Diese Umstände stellen gravierende Verstöße gegen Grund- und Menschenrechte dar. Um auf das unmenschliche Vorgehen aufmerksam zu machen und die Rücküberstellung nach Deutschland zu erzwingen, begann Maja im Juni 2025 einen Hungerstreik. Der Protest sollte die Öffentlichkeit mobilisieren und politischen Druck erzeugen. Nach 40 Tagen, als die körperliche Verfassung lebensgefährlich wurde, musste der Streik beendet werden. Nicht aus politischer Kapitulation, sondern aus Sorge um das eigene Leben. Heute bleibt Maja weiterhin in ungarischer Isolationshaft, gesundheitlich stark geschwächt und die Haftbedingungen haben sich seit dem Ende des Hungerstreiks nicht verbessert. Eine Rücküberstellung nach Deutschland ist nach wie vor nicht absehbar und die Bundesregierung weist jede Verantwortung für die Rücküberstellung von sich.
Der Fall steht exemplarisch für die Gefahr, die politische Verfolgung und menschenunwürdige Haftbedingungen für AktivistInnen in Europa darstellen. Aktuell steht Maja seit vielen Tagen vor Gericht. Bisher wurde noch kein Urteil ergangen, doch für den 4. Februar 2026 ist die Urteilsverkündung geplant.
Im Gegensatz zu den Bedingungen in Ungarn können in Deutschland die Inhaftierten in regelmäßigen Abständen besucht werden. Und auch von diesen Besuchen haben uns die Angehörigen erzählt. Nachdem die Beschuldigten sich gestellt haben, ist der Ermittlungsdruck zurückgegangen. Die neue Situation, zu wissen, dass Angehörige von einem im Knast sitzen, in Untersuchungshaft, fühlt sich aber immer wieder surreal an, beschreiben die Angehörigen. Durch Besuche könnte man die Menschen zwar immerhin sehen, aber trotzdem wird der Kontakt erschwert und man verliert einfach gemeinsame Zeit, die man normalerweise miteinander hätte.
Man gewöhnt sich nie daran, dass sie nicht da ist, sagt uns eine Angehörige.
Bei den Besuchen können die Personen auch nicht ungestört miteinander reden, sondern Beamte vom Staatsschutz sitzen mit dabei und schreiben teilweise jedes einzelne Wort, was gesagt wird, mit. Und uns wurde auch berichtet, dass je nach JVA auch die Gefangenen alle einheitliche Knastklamotten tragen müssen. Unter anderem in der JVA Wuppertal, wo ein Teil der Beschuldigten für die Zeit des Prozesses inhaftiert sein werden. Damit wird den Gefangenen auch die Möglichkeit genommen, sich individuell zu kleiden und darüber ihre Persönlichkeit ein Stück weit zu erhalten. Nele und Paula werden beide für die Zeit des Prozesses in Wuppertal inhaftiert sein. Der Prozess hat am 13. Januar 2026 begonnen. Für die Angehörigen erschwert sich die Möglichkeit der Besuche dadurch, dass es am Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt wird. Viele Angehörige müssen nun statt vielleicht 1 bis 2 Stunden mehr als das Doppelte anreisen, um ihre Liebsten zu sehen und zu unterstützen. Am 13. Januar startete nun das Verfahren in Düsseldorf, in dem auch Nele und Paula angeklagt sind. Die zwei Personen, welche wir in den letzten Monaten so oft vor der JVA Chemnitz besucht haben. Die 6 Angeklagten, die sind 22 bis 24 Jahre alt, sollen Teil einer Vereinigung gewesen sein, die unter anderem in Budapest Anfang 2023 Rechtsextreme angegriffen hat. Der Prozessauftakt im Hochsicherheitssaal des Oberlandesgericht Düsseldorf war wie erwartet. Viele Polizeiwagen, Polizisten mit Maschinengewehren, Absperrung, hohe Sicherheitsvorkehrungen beim Betreten des Gerichtssaales und eine Kundgebung vor Gericht. Die 160 Plätze im Saal waren vollständig gefüllt. Die BesucherInnen applaudierten den Angeklagten, am Ende skandierten sie zusammen »You are not alone« und »Free all Antifas«. Die Bundesstaatsanwaltschaft verlas die Anklage. Die AnwältInnen bezeichnen die Anklage als massiv übertrieben und verweisen darauf, dass der Vorwurf des versuchten Mordes nicht einmal im, Zitat, »stramm rechtsautoritären Ungarn« erhoben wurde. Ein weiterer Anwalt verwies auch darauf, dass das Verfahren vor allem dazu diene, Antifaschismus zu kriminalisieren. So habe kein Angriff zu Verletzungen geführt, die vor einem Staatsschutzsenat besprochen werden müssten. Das Verfahren soll nach dem jetzigen Stand mindestens bis Januar 2027 gehen und 72 Prozesstermine umfassen. Aber nun vielleicht auch etwas Gutes. Die Angehörigen, mit denen wir gesprochen haben, beschreiben immer wieder, dass ihnen die Unterstützung, die sie erfahren, viel Kraft gibt und auch immer wieder Mut macht. Und deswegen wollen wir auch hier nochmal dazu aufrufen, Menschen zu unterstützen, in welchem Rahmen es euch auch immer möglich ist. Auch wenn wir Nele und Paula jetzt nicht mehr an der JVA Chemnitz besuchen können, gibt es viele weitere Möglichkeiten. Ihr könnt Briefe schreiben, beteiligt euch an Demonstrationen und Kundgebungen, unterstützt die Spendensammlung oder fahrt nach Düsseldorf zum Prozess. Wie schon gesagt, am 13. Januar hat für 6 Angeklagte der Prozess in Düsseldorf begonnen. Doch nicht nur sie sind ein Teil dieses Ermittlungskomplexes. Gegen eine Person gab es schon einen Prozess dieses Jahr in München. Diese Person heißt Hanna und auch ihr wird vorgeworfen, in Budapest rund um den Tag der Ehre extreme Rechte angegriffen zu haben. Hanna ist 30 Jahre alt, als sie in München vor Gericht steht. Sie war bereits seit mehreren Monaten in Untersuchungshaft. Die Anklage lautete auf gefährliche Körperverletzung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Im September 2025 wurde Hanna nach über 30 Prozesstagen zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen, dass sie an den Angriffen beteiligt war. Damit blieb das Gericht deutlich hinter der Forderung der Bundesanwaltschaft. Diese hatte zuvor auf 9 Jahre Haft wegen versuchten Mordes plädiert. Die Verurteilung basiert jedoch nur auf verschiedenen Indizien, beispielsweise weil sogenannte Super-Recognizer Hanna auf Videoaufnahmen erkannt haben wollen. Den Mangel an Beweisen kritisierte Yunus Sial, Verteidiger von Hanna S., auf der Demo scharf. Wir haben hier lediglich Gutachter, die von einer Wahrscheinlichkeit ausgehen. Wir haben fragwürdige Methoden der 3D-Laservermessung. Dazu komme, dass es keinerlei Beweise für die tatsächliche Anwesenheit von Hanna in Budapest gebe. Das Urteil gegen Hanna markiert den ersten Schuldspruch im umstrittenen Budapest-Komplex. Es löst erneut eine Debatte über die Legitimität politischer Gewalt, die Rolle der Justiz und die Gefahr einer einseitigen Kriminalisierung der antifaschistischen Bewegung aus. Die Proteste rund um dieses Urteil und rund um den gesamten Komplex zeigen, dass viele Menschen das Verfahren als gravierenden Rechtsbruch ansehen und weiterhin für Gerechtigkeit kämpfen.
Wir haben schon davon erzählt, dass es in Chemnitz regelmäßig Kundgebungen vor der JVA gab, um Nilo und Paula zu besuchen. Und ihr hört jetzt das Interview mit einer Person aus der Suli-Gruppe. Und nur eine kurze Info vorab. Wir haben das Interview schon vor einiger Zeit aufgenommen. Das heißt, vielleicht sind manche Informationen mittlerweile schon ein bisschen anders. Aber wir wünschen euch viel Spaß mit dem Interview.
Jetzt wollen wir auch noch mit einer Person aus Chemnitz sprechen. Die Person ist Teil von der Gruppe, die hier unter anderem Kundgebung und so Knast-Soli organisiert. Und deswegen erstmal richtig schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Und wir würden einfach direkt mal anfangen mit der Frage, was ist das eigentlich für eine JVA, die wir hier in Chemnitz haben?
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein. Richtig cool, dass ihr das macht. Also in Chemnitz, das ist auch eine Besonderheit deutschlandweit. Es gibt nicht viele Vollzugsanstalten, die reine Frauen-JVAs sind. Wir haben in Chemnitz so eine, auch eine relativ große, also über so 300 Insassen. Die meisten sind so Kurzzeitinsassen wegen Schwarzfahren, kleinere kriminelle Delikte. Aber unter anderem gibt es auch eine Ebene für Angeklagte in Mordfällen und da sitzt unter anderem Tschepe. Genau, also das ist so das die Facts zur JVA in Chemnitz.
Okay, das ist ja erstmal spannend, also dass es auch so ein spezieller Knast ist, wenn es nicht so viele Frauen-JVAs gibt. In Chemnitz haben ja jetzt die Knast-Soli-Kundgebung für Nele und Paula im Februar gestartet mit der ersten Kundgebung für Nele. War das denn die erste Kundgebung so jemals, die es vor der JVA in Chemnitz gab? Oder gab es da vorher schon andere?
Es gab schon andere, vor allem jährlich zum Feministischen Kampftag haben sich unterschiedliche Städte schon ja, über die letzten Jahre zusammengetan und gemeinsame Kundgebungen für die Inhaftierten geplant. Die sind auch immer recht gut angenommen worden und waren so ein kleines Jahreshighlight.
Nice, aber seitdem jetzt Nele und Paula sitzen, macht ihr ja regelmäßiger Kundgebungen. Warum eigentlich?
Genau, also wir finden es gut, die Kontinuität irgendwie zu haben, auch zu zeigen, dass die Inhaftierten nicht alleine sind, weil natürlich so ein Knastalltag auch irgendwie von Isolation geprägt ist, von Repression und oft ja auch so ein Ausschluss aus der Gesellschaft stattfindet, was ja grundsätzlich vor allem bei so kleinen Kriminalitätssachen gar keinen Sinn macht und sich auch in den letzten Jahren gezeigt hat. Genau, und vor allem die Kundgebungen für Nele und Paula finden in Absprache mit den Angehörigen statt, was wir ja, sehr, sehr schön finden und uns freuen, dass wir die unterstützen können.
Sweet. Und würdest du sagen, dass ihr nur für Nele und Paula vor Ort seid oder geht es auch euch grundsätzlich um so Solidarität mit den Leuten, die da inhaftiert sind?
Ja, also wir sind natürlich irgendwie auch für Nele und Paula erstmal da, weil da irgendwie der Kontakt auch näher ist. Wir uns natürlich aber auch freuen, dass wir so ein bisschen Feedback von anderen Mitgefangenen bekommen, auch über die beiden. Und natürlich wir trotzdem ja auch für die Leute solidarisch sein wollen, die im Knast kämpfen, die für bessere Bedingungen für ihre Mitgefangenen sorgen wollen. Genau, und auch für, keine Ahnung, Zustände, die dort für zum Beispiel auch Transgefangene stattfinden. Da gab es jetzt letztens erst einen Artikel in der freien Presse, der wirklich unter aller Sau war. Genau, aber wir sind natürlich nicht für Leute da, die ein rechtes, nationalistisches, menschenverachtendes Gedankenbild haben, wie zum Beispiel Cebe und ähnliche Frauen, die dort auch sitzen.
Okay, ich glaube, das können wir dann ja erstmal so stehen lassen und dann können wir ja mal dazu kommen, wie es eigentlich so vor Ort ist. Wie kann man sich so eine Kundgebung eigentlich vorstellen? Kannst du das mal beschreiben für uns?
Ja, also es ist ein bisschen absurd zu sagen, aber die Kundgebungen sind so mit die schönsten Kundgebungen, auf denen ich bisher war. Es ist eine richtig, richtig schöne Atmosphäre. Alle sind super lieb. Es ist richtig schön, auch irgendwie zu sehen, wie viel Kraft es den Familien gibt, irgendwie dort vor Ort nicht alleine zu sein, Musik spielen zu können und genau eigentlich so ein bisschen mit den Gefangenen, die das auch von den Fenstern mitbekommen, irgendwie mal so ein bisschen eine gute Zeit auch zu haben. Genau, und dort einfach ja mal so einen Nachmittag ein bisschen die Mauern zu sprengen.
Kannst du irgendwie so rausstellen, was für dich vielleicht so die schönsten Momente waren auf den Kundgebungen bisher? Oder gibt es so einen Moment, der dir so krass im Kopf geblieben ist?
Also bisher, ich fand jede Kundgebung sehr, sehr schön und jeder hat irgendwie auch so was, so kleine Highlights. Keine Ahnung, es gibt so Momente, wo die Eltern oder auch Freundinnen auf Autos klettern, um über die Knastmauern zu gucken. Und auch Aktionen mit Luftballons, die natürlich sehr im Gedächtnis bleiben und sehr, sehr schön sind.
Das klingt ja alles mega schön, wie das dann so von außen ist. Bekommt ihr denn eigentlich auch Rückmeldung aus dem Knast? Also wisst ihr, wie die Gefangenen das so finden, was ihr macht?
Ja, also die Rückmeldungen kriegt man auf jeden Fall ein bisschen mit. Manche rufen, manche singen auch mit. Wir haben das Glück, so ich, Nele und Paula, ein kleines bisschen auch Musikwünsche von Mitgefangenen zu bekommen und freuen uns sehr, wenn wir die spielen können. Genau, aber es gibt natürlich auch Leute, die pöbeln, genau, und der Meinung sind, dass wir da nicht zu sein haben. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass das Feedback sehr schön ist und genau, da auch man sich so ein bisschen anschreien kann über die Knastmauern.
Und vielleicht für die Leute, die da nie vor Ort waren, es gibt bei dem Knast so einen großen Parkplatz, auf dem immer die Kundgebungen stattfinden. Und da ist jetzt natürlich nicht viel Publikumsverkehr, aber ab und zu kommt ja schon mal jemand vorbei. Habt ihr da schon auch so Feedback und Rückmeldungen bekommen? Also quasi von den Leuten, die nicht selbst sitzen, aber die das irgendwie so mitbekommen?
Genau, also wir versuchen schon, wenn wir sehen, dass irgendwie gerade Leute zu Besuch kommen oder wir hatten auch schon eine Situation, dass eine in Haft quasi gebracht wurde und haben dann da nachgefragt, ob es Musikwünsche gibt oder ob wir Ähnliches machen können und versuchen da so ein bisschen auch den Kontakt zu genau zu suchen, wenn wir Leute treffen. Und es gab auch schon Situationen, wo Leute zu Besuch waren und beim Rauskommen dann nochmal gefragt haben, ob wir Lieder spielen können. Genau, also so ein bisschen mit Beamten hat man auch manchmal ein bisschen Kontakt, aber die sind eher ganz schnell weg.
Also die Leute steigen auf die Mauer.
Ja.
Ja, ich war tatsächlich auch schon auf so Kundgebung, deswegen wollte ich auch noch zwei Momente erzählen, die ich so ganz lustig fand auch. Vielleicht auch erstmal einen negativen, weil ich glaube, das ist bisher selten passiert, aber es gab jetzt bei der letzten Kundgebung auch einen Moment, da kam halt eine Person, die ist irgendwie vorbeigefahren, ist dann extra nochmal zu uns zurückgekommen und hat dann angefangen, sich zu beschweren, was wir da eigentlich veranstalten, weil die Leute, die sind ja aus guten Gründen im Knast und ob sie sich mal richtig engagieren können. Fand ich ein bisschen Panne. Aber es gibt auch richtig sweete Momente. Also es gab auch einen Moment, wo zum Beispiel eine relativ junge Person aus dem Knast oder der Jugendvollzug, dem Jugendvollzug von den Eltern abgeholt wurde. Und dann sind die drei Leute so über den Parkplatz gelaufen, haben uns so gesehen und dann hat man sich so zugewunken und so eine Person ist kurz rübergegangen und dann haben die uns halt gewunken, als sie weggefahren sind. Das war schon auch richtig sweet. Also irgendwie so das so zu sehen, macht es schon auch richtig schön. Ja, ich glaube. Das ist vielleicht auch schon alles, was man so zu den Kundgebungen sagen kann. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwie was, was du Leuten mitgeben willst, die vielleicht noch nicht bei der Kundgebung waren, die noch überlegen, ob sie mal hinkommen wollen oder nicht?
Ja, genau. Also kommt auf jeden Fall vorbei. Es sind immer sehr schöne Kundgebungen. Man weiß natürlich, der Anlass ist jetzt nicht unbedingt der für große Freudensprünge, aber es ist auf jeden Fall mal eine andere Art von Kundgebung und es ist auch irgendwie schön zu merken, dass es so eine direkte Resonanz gibt und sich die Leute halt freuen, dass man da ist. Und genau, deswegen traut euch und kommt vorbei.
Also ich kann mich da nur anschließen, kommt auf jeden Fall vorbei. Es ist richtig schön. Es ist jetzt ja aber auch so, dass Nele und Paula ja bald vor Gericht sind, weil der Prozess startet in Düsseldorf, planmäßig im Januar, wenn ich richtig informiert bin. Habt ihr schon Pläne? Also macht ihr dann weiter, weil wenn Nele und Paula in Düsseldorf vor Gericht sind, dann sind sie ja erstmal nicht mehr in der JVA Chemnitz. Wie geht es dann weiter mit den Kundgebungen? Habt ihr da schon einen Plan?
Also genau, der Prozess soll Mitte Januar starten und wir haben auch schon überlegt, was damit so ein guter Umgang ist, würden aber gerne die Kundgebungen weiter aufrechterhalten. Und deswegen versuchen wir gerade so ein bisschen Kontakt auch zu anderen Inhaftierten zu bekommen, dass wir Liederwünsche bekommen können und die halt von außen spielen, weil natürlich da jetzt nicht so viel mit Spotify-Abo ist, dass man die Musik spielen kann, die man jetzt unbedingt haben möchte, sondern eher Radio läuft. Und genau, da so ein bisschen zu schauen, wie können wir vor Ort weiterhin präsent sein. Im März wird es auf jeden Fall wieder eine feministische Kundgebung in Chemnitz geben. Vielleicht geht es da auch zum Knast. Und im Sommer wird es auf jeden Fall auch wieder eine große Kundgebung geben. Genau, also wir sind weiter da. Es wird weiter Möglichkeiten geben, genau dort solidarisch mit Menschen zu sein.
Nice. Und wir haben ja jetzt Beate Zschäpe, hast du ja schon kurz angesprochen. Habt ihr da einen expliziten Umgang damit, wie das ist, vor dem Knast zu stehen, wo unter anderem zum Beispiel Beate Zschäpe sitzt?
Genau, also bisher haben wir das so gemacht, dass wir trotzdem das auch nicht unkommentiert lassen und auch Briefe von Angehörigen vorgelesen haben, die Betroffene der Mordserien im NSU sind, die unter anderem dagegen sind, dass Zschäpe jetzt in einem Aussteigerprogramm ist und wollen da auch weiterhin ihr zeigen, dass wir das alles nicht in Ordnung finden, nicht da genau das Ganze unkommentiert lassen.
Mega cool, ich glaube, das ist ja auch irgendwie so die Möglichkeiten, die man hat, weil nur weil jetzt also eine oder wenige Personen in dem Knast hat einfach krass rechtes Gedankengut haben, will man natürlich die anderen Leute nicht alleine lassen. Deswegen ist natürlich mega cool, dass ihr diese Kundgebung macht, dass ihr da aktiv seid. Und dann danke ich dir, dass du da warst. Richtig schön und viel Kraft weiterhin für eure politische Arbeit.
Dankeschön, euch auch und wir sehen uns auf der nächsten Kundgebung.
Das war Wem gehört die Stadt? Der Podcast von Chemnitz, für Chemnitz und gegen Chemnitz. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.